Sprüche 11, Vers 17. Wer zu anderen gütig ist, tut sich selber wohl. Doch ein Grausamer schneidet sich ins eigene Fleisch. Es ist eine häufige Erfahrung, wenn du zu anderen Menschen gütig bist, werden sie auch zu dir gütig sein. Zumindest in aller Regel, natürlich auch der Ausnahmen. Es gilt auch in Volksmund den Spruch, wie es in den Wald hineinschallt, so hallt es auch wieder heraus. Oder wie der Herr Jesus Christus es formuliert, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Sei barmherzig, sei gütig, sei vergebungsbereit, tue den ersten Schritt zur Versöhnung. Sei auch nicht bitter über die Sünden anderer, denn du und ich, wir sind ebenfalls Sünder. Wir leben alle aus der Gnade Jesu Christi. Daher sei gütig und barmherzig, dann wirst du gesegnet sein. Der Grausame jedoch, der nicht vergibt, wehe ihm. Die Rache des anderen, dem er nicht vergibt, ist ihm gewiss, und auch das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes bleibt über dem, der nicht gütig ist, der nicht vergebungsbereit und barmherzig ist. Soweit einige Gedanken zu Vers 17. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 18. Der Gottlose erwirbt trügerischen Gewinn, aber wer Gerechtigkeit sät, wird wahrhaftig belohnt. Arbeite nicht vergeblich. Frage den Herrn, was du tun sollst. Er wird dich leiten durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Dagegen krumme Mittel, Lügen, Betrug und Ähnliches sollst du ganz vermeiden. Darauf liegt kein Segen. Unrechter Gewinn hat keinen Bestand. Also Gewinn, der durch krumme Mittel zustande gekommen ist. Gott wird den Menschen in seinem Gericht dafür zur Rechenschaft ziehen. Stattdessen bringe als wirklich gottesfürchtiger, weiser Mensch, der in Gottes Weisheit lebt, die Gerechtigkeit in Jesus Christus hervor, die gute Frucht des Heiligen Geistes, wie sie etwa in Galater 5, 22 beschrieben ist, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Das war Vers 18. Der Gottlose erwerbt trügerischen Gewinn, aber wer Gerechtigkeit sät, der wird wahrhaftig belohnt. Sprüche 11, Vers 19. So gewiss die Gerechtigkeit zum Leben führt, so sicher führt die Jagd nach dem Bösen zum Tod. Gott legt jedem Menschen Leben oder Tod vor. Glaube oder Unglaube, Gehorsam oder Rebellion. Was ist deine Entscheidung, liebe Seele? Wonach trachtest du? Nach irdischem Tand oder nach dem himmlischen Siegespreis? O Mensch, entscheide dich. Vers 20. Die ein verkehrtes Herz haben, sind dem Herrn ein Greuel. Die aber unsträflich wandeln, gefallen ihm wohl. Auch hier stellt sich die Frage an jeden von uns, wandelst du aufrichtig oder hinterlistig? Und wenn du etwas nicht magst, sagst du es dann offen heraus oder spielst du den Frommen? Einem aufrichtigen Herzen lässt es Gott gelingen. Sei aufrichtig und habe kein verkehrtes Herz. Wandle unsträflich, denn solche gefallen dem Herrn. Vers 21. Die Hand darauf. Der Böse bleibt nicht ungestraft, aber der Same der Gerechten wird errettet. Manchmal lässt die Strafe für das Böse lange auf sich warten, kommt nicht immer sofort. Aber sei gewiss, die Strafe für das Böse und für alles, alle bösen Menschen wird kommen, spätestens im göttlichen Gericht. Der Segen der Gerechten dagegen strömt weiter in die Generationen hinein, zu Kindern und Kindeskindern. Aber das schließt nicht aus, dass jede Generation und auch jeder Mensch individuell eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus treffen muss. Auch wenn der Segen der Vorfahren noch weiter strömt, ist es eine Gnade, die Gott uns anbietet. Und doch muss jeder Mensch ganz persönlich die Entscheidung für den Herrn treffen. Das können uns unsere Ureltern nicht abnehmen, auch wenn die schon auch für die nachfolgenden Generationen gebetet haben. Es gilt nämlich die Regel, Gott hat nur Kinder, aber keine Enkel. Und deshalb gilt, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber der Same, das heißt die Nachkommen der Gerechten, werden errettet, aber nur, wenn sie die Errettung auch selber annehmen. Ja, wir denken daran, welcher Segen entstanden ist, wenn es gläubige Großeltern vielleicht gab. Und dann höre ich oft von Menschen, die sich bekehrt haben, die Oma hat für uns gebetet. Und doch wird es erst wirksam, wenn der Mensch selber den Herrn in sein Herz aufnimmt. Jetzt kommt ein ganz anderes Thema, Vers 22, sehr bildhaftes Wort. Vers 22. Ein goldener Ring in dem Rüssel einer Sau, so ist eine schöne Frau ohne Sittsamkeit. Sicher einer der bekanntesten Sprüche, wird aber heute selten berücksichtigt, leider. Denn manche Frau sieht äußerlich schön aus, aber im Innern ist sie verdorben. Das gleiche gilt für Männer. Manche Männer sehen äußerlich nett aus, aber innerlich sind sie verdorben. Solche, hier die Frauen oder auch kann ich sagen Menschen, werden drastisch mit einem Schwein, einer Sau verglichen, das einen goldenen Ring durch seine Nase trägt. Dieser goldene Ring steht für diese äußerliche Schönheit, aber im Innern ist es schweinedreckig. Nun, wenn du, ich rede jetzt mal für die Männer, wenn du eine Frau suchst, dann beachte nicht nur das Äußere. Das Äußere ist auch wichtig. Man muss jetzt niemand heiraten, wo man äußerlich gar nichts empfindet, was Äußere. Aber das Wichtigste ist, schaue darauf, ob diese Frau eine innere Beziehung zu Jesus Christus hat. Und schaue auf ihren Charakter, soweit man das erkennen kann. Da braucht man eine gewisse Zeit, um das zu erkennen, wie der Mensch eigentlich ist, auch in Stress, in Krisensituationen, in seinem eigentlichen Wesen. Das Gleiche innerlich umgekehrt, wenn du, liebe Frau, einen Mann suchst, schau nicht nur auf das Äußere oder auf das Geld oder den Erfolg, den er vielleicht im Beruf hat, sondern schau, wenn du selber Christin bist, dass er auch ein lebendiger Christ ist und schau auf seinen Charakter. Rede offen darüber, wie er eigentlich so denkt, empfindet, und man merkt dann oft sehr schnell, wie es im Herzen aussieht. Und für die Männer sage ich nochmal, falle nicht auf leichtfertige Mädchen oder gar Huren herein. Und die Frauen, falle nicht auf oberflächliche Männer herein. Wenn du dann aber eine gute Frau gefunden hast oder du, liebe Frau, einen guten Mann, dann bleibe ihm mit Gottes Hilfe dein Leben lang treu. Das war Vers 22. Man könnte noch viel sagen. Ein goldener Ring in dem Rüssel einer Sau, so ist eine schöne Frau ohne Sittsamkeit. Wie gesagt, das Äußere spielt auch eine Rolle, aber viel wichtiger ist, wie man so schön sagt, das, was innerlich ist, die inneren Werte und vor allem die Beziehung zu Gott. Vers 23. Wer gottgefällig lebt, darf lauter Gutes erwarten. Doch den Gottlosen erwartet nur Zorn. Der Gerechte, Gottesfürchtige, Fromme, das sind verschiedene Bezeichnungen für den Menschen, der zum Herrn gehört. Dieser Mensch lebt vom Segen Gottes und wird von Gott Gutes empfangen. Nicht immer gleich sofort sichtbar. Für die gläubigen Menschen geht es auch durch Leidenstäler. Aber am Ende steht der Lohn der himmlischen Herrlichkeit. Und auch hier schon mancherlei Segnungen im irdischen Leben. Der Gottlose, der lebt nicht vom Segen Gottes, sondern aus seinem eigenen, sein eigenes Ich, was er selber sich erstrebt, durch seine menschliche Kraft. Aber das sind alles Dinge, die vergehen. Wenn und weil der Gottlose bei seinem Streben nach irdischem Gott vernachlässigt, beziehungsweise ganz ausschließt, wird er auch keinen Segen haben, außer er kehrt rechtzeitig noch um von seinem breiten Weg ins Verderben. Wenn er nicht umkehrt, wird ihn Gottes Zorngericht treffen. Vers 24. Mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt doch immer mehr. Ein anderer spart über Gebühr und wird doch arm dabei. Kennst du das Geheimnis der Brotvermehrung? Der Gottessohn Jesus Christus hat dies auf übernatürliche Weise getan. Er hat aus wenigen Broten und Fischen mindestens 5000 Menschen genährt. Ich glaube, es werden nur die Männer genannt. Da waren noch Frauen und Kinder dabei. Also viele tausende Menschen. Das war ein Wunder Gottes. Aber es gibt auch in kleinerem Maßstab natürlich eine gewisse Parallele bei uns Menschen. Und zwar, wir können jetzt nicht dieses Wunder tun wie der Herr Jesus. Aber das Wort sagt uns hier, auch bei uns gibt es das Prinzip der Vermehrung oder Verminderung dessen, was wir haben. Und zwar, wer geizig ist, der wird irgendwann das verlieren, was er besitzt. Wer aber großzügig mit anderen Menschen teilt, der wird, so sagt uns das Wort, keinen Mangel leiden. Gott wird für den Großzügigen sorgen und er wird Freunde haben, die ihn nicht im Stich lassen, gerade aufgrund seiner Liebe und Großzügigkeit. Deshalb sei kein geiziger Mensch und schon gar kein geiziger Christ, sondern denke immer auch an deinen Nächsten, der in Not ist, nimm dich seiner an, materiell oder einfach, indem du ihm Zeit widmest, indem du ihm beistehst, wenn er in Not ist. Sei kein Egoist, sondern praktiziere die Liebe des Herrn, die wirkliche Nächstenliebe. Und ich denke, es bezieht sich nicht nur aufs Materielle, sondern eben auf die Anteilnahme am Nächsten, dass wir uns nicht um uns selber drehen, sondern auf den anderen schauen, den Gott uns anvertraut hat und dem wir begegnen, auch heute. Wer weiß, was der Herr alles für uns bereit hat. Wiederholen mal den Vers, mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt doch immer mehr. Er teilt Liebe aus, er teilt Geld aus, er teilt Zeit aus und bekommt doch immer mehr. Ein anderer spart über Gebühren, wird doch arm dabei. Ihr seht, wie tief hier die Sprüche sind, was wir alles daraus lernen können. Auch ich selber immer wieder. Dann Vers 25. Ist ähnlich, also es wird der Gedanke nochmal weitergeführt. Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, also zu trinken gibt, der wird auch getränkt werden. Auch hier gilt, sei kein Geizkragen, teile mit dem anderen. Wer hungrig ist, dem gibt zu essen, wer durstig ist, dem gibt zu trinken. Dann wird Segen auch in deinem Leben sein. Und das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn du säst, wirst du ernten. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Wer Böses sät, wird Böses ernten. Also wer Gutes sät, Gutes. Und wer Böses sät, Böses. Nicht immer funktioniert das reibungslos, aber doch ist es ein Grundprinzip gedeihlichen Zusammenlebens. Saat und Ernte. Deshalb spare nicht an Nahrung und Getränken, die du an andere weitergibst. Spare aber vor allem nicht am Segen Gottes, den du an Menschen weitergibst, durch Taten deiner Liebe oder auch die Verkündigung des rettenden Wortes, durch die frohe Botschaft, die du anderen weitersagst. Bezieht sich also nicht nur auf das Materielle, sondern auch die geistliche Stärkung, geistlicher Trank, geistliche Speise, das Wort Gottes, das wir in Fülle weitergeben dürfen, durch unsere Gespräche mit suchenden Menschen, durch die Predigt von der Kanzel und durch unser ganzes Leben, in dem wir ein Brief Christi sind. Vers 25 war das, wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Der Herr wird uns immer wieder Nachschub schenken für das, was wir an andere weitergeben, an geistlicher Kraft und Stärke. Dann gehen wir weiter zu Vers 26. Wer das Korn zurückhält, den verflucht das Volk. Aber Segen kommt über das Haupt dessen, der es verkauft. Nun, wenn Notzeit ist und wenn dann jemand Nahrung zurückhält, um die Preise hochzutreiben, ein solcher Mensch steht unter dem Fluch Gottes. Und auch die Menschen verfluchen ihn. Die wissen genau, dieser Reiche hat viel Korn gelagert und er gibt es nicht heraus. Oder nur so teuer, dass sich kaum einer leisten kann, weil er selber sich noch bereichern will an der Not anderer. Deshalb lesen wir ja hier in Vers 26, wer Korn zurückhält, dem fluchen die Leute. Aber Segen kommt über den, der es verkauft. Wir sollen immer bereit sein, miteinander zu teilen. Wir sehen, wie oft dieses hier vorkommt. Großzügig zu sein, barmherzig zu sein, miteinander. Jeder Mensch soll das bekommen, was er wirklich braucht. Der Sozialstaat ist etwas Gutes. Und wir haben in vielen Ländern eine gute soziale Grundversorgung. Sonst könnten manche Menschen gar nicht leben. Die müssten unter der Brücke leben und elend dahin vegetieren. Aber das muss keiner. Es gibt auch nicht sesshaften Heime. Es gibt soziale Grundversorgung. Nicht in allen Ländern. Aber hier in Europa ist es weit verbreitet. Der Sozialstaat ist vorhanden, aber zugleich soll jeder einzelne Mensch, auch insbesondere jeder einzelne Christ, mithelfen, dass kein Notleidender übersehen wird. Es soll allen gut gehen. Das ist das, was auch Gott uns wünscht. Und dazu dürfen wir beitragen, durch unsere Spende, durch unsere Mithilfe. Wer das Korn zurückhält, den verflucht das Volk, aber Segen kommt über das Haupt dessen, der es verkauft. Vers 27. Wer eifrig das Gute sucht, ist auf Gottes Wohlgefallen bedacht. Wer aber nach Bösem trachtet, über den wird es kommen, über den wird das Böse kommen. Nun, was möchte ich dazu sagen? Gott ist gut, daher suche als erstes Gott. Also das Gute suchen heißt an erster Stelle Gott selber suchen. Er ist der absolut Gute und er ermöglicht uns, ein gutes Leben zu führen aus eigener Kraft. Wissen wir ja, dass wir das nicht können. In unserem Herzen wohnt die Sünde und die wird allein besiegt durch die Reinigung, die wir durch Jesus Christus erfahren, durch sein Blut. Suche als erstes Gott, den absolut Guten, und er zeigt dir dann in seinem Wort der Bibel, was gut ist. Wir können jetzt orientieren an den 10 Geboten, an der Bergpredigt, an den Tugendkatalogen, die Gott uns schenkt, dass wir danach nach seinem guten Geboten leben. Die Erlösung bekommen wir nicht durch die Werke, aber wenn wir erlöst sind, dann tun wir die guten Werke gerne und in Dankbarkeit. Strebe nach dem Guten und meide das Böse. Gehen wir weiter zu Vers 28. Und wir haben ja manche Worte gehabt, dass Reichtum ein Segen sein kann und so weiter. Jetzt kommt hier die andere Seite, wir müssen die Bibel insgesamt lesen. Vers 28 steht, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Woran hängst du dein Herz? Hängst du es an Reichtum, an Hobbys, an Urlaubsreisen, an Spaß, an Vergnügen? Es gilt, lebe so, dass du jederzeit auf alles Irdische verzichten könntest. Probiert es mal gedanklich. Könnte ich auf das verzichten, auf jenes? Wäre ich dann auch noch zufrieden? Spielt mal gedanklich durch, wenn sie uns ins Gefängnis sperren. Wie ist es dann mit meiner Freude? Ist sie dann komplett weg? Oder habe ich wirklich diese innerliche Freude am Herrn, die mich auch dann noch durchträgt? Singe ich dann auch wie die Apostel Loblieder im Gefängnis? Nicht so einfach, ja? Aber wir müssen es mal vorstellen. Wer auf seinen Reichtum vertraut, man kann sagen auf das äußere, irdische, ganze Besitztum, das schöne Leben hier. Wer sich darauf verlässt und alles darauf baut, der wird fallen. Das wird nicht durchtragen in der Zeit der Not. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Lebe also so, dass du jederzeit auf das alles verzichten könntest, was dir hier wichtig ist. Lebe so, dass dir das genügt, was zur Grundsicherung des Lebens dient, so möchte ich es mal ausdrücken. Wenn ihr Nahrung und Kleidung habt und Obdach, dann seid zufrieden. Uns geht es auch schon so, wir haben ein kleines Häuschen, wir kaufen schon oft gar nichts mehr ein, weil wir einfach keinen Platz haben, dort irgendwo Sachen abzustellen. Und man gibt dann auch schon vieles weg. Und bevor wir es einkaufen, überlegen wir immer schon doppelt, brauchen wir das wirklich? Nimmt es uns nur Platz weg? Ist das ein Staubfänger? Also auch da, ja, so gut geht es uns hier. Aber man kann auch noch mit viel weniger auskommen. Also lebe so, dass dir das genügt, was zur Grundsicherung des Lebens dient. Trachte nicht als erstes nach irdischen Gütern, sondern nach Gottes Gerechtigkeit. Sorge für die Deinen, die Verantwortung haben wir, wenn wir ein Einkommen haben, dass wir unsere Lieben versorgen. Aber zersorge dich nicht, ob es jetzt reicht, ob es genug ist, ob ich vielleicht mehr verdienen sollte, ob Arbeitslosigkeit kommt. Zwischen Sorgen und sich zersorgen ist ein Unterschied. Versorgen, ja, aber nicht sich zersorgen. Und ja, das rührt sich auch jetzt schon mit der Versorgung der Familie im Vers 29, der nächste Vers, es sind noch drei Verse jetzt heute Morgen. Vers 29. Ganz anderes Thema eigentlich nochmal und auch ein sehr wichtiges Thema. Wer seine eigene Familie zerrüttet, wird nur Wind zum Erbe bekommen. Und der Tor, also der Narr, wird ein Knecht dessen, der weise ist. Sorgst du, soweit vorhanden, für deine Frau und Kinder? Nicht jeder hat Familie. Sorgst du für deine Frau und Kinder? Bist du immer für sie da? Stellst du dich schützend vor sie, wenn sie angegriffen oder verleumdet werden? Oder bist du ein unbelehrbarer Tyrann, der seine Familie zerstört, der sich nichts sagen lässt, immer nur Recht hat? Solche Menschen sind nicht zur Ehe geeignet, die immer nur rechthaberisch sind. Das ist eine Katastrophe. Der zerstört sich und seine Familie mit seiner Überheblichkeit. Und ein solcher Mensch kann umkehren, sein Herz erneuern lassen. Und oft sind eben die Leidenswege, die Gott schickt, Wege der Demütigung, dass wir daran reifen, dass wir barmherzig werden mit anderen und nicht uns über sie stellen. Die Familie kann man auch zerrütten durch Ehebruch, Betrug, Misshandlung bis hin zur brutalen körperlichen Misshandlung. Wie oft kommt das in Familien vor? Das sollte nicht sein. Die Ehepartner Und auch die Eltern und die Kinder sollten sich felsenfest aufeinander verlassen können. Hast du Geheimnisse über deiner Frau oder du, Frau, Geheimnisse über deinem Mann? Auch das darf nicht sein in einer guten Beziehung. Es sollte Vertrauen da sein. Strapaziere deine Frau und Kinder nicht durch unbeherrschtes Verhalten, durch uneinsichtiges Verhalten, durch Tyrannei und Brutalität, auch in Worten fängt es ja schon an. Strapaziere sie nicht, sonst laufen sie früher oder später davon. Und auch ihr Frauen, kritisiert nicht an euren Männern dauernd herum, sonst laufen sie auch irgendwann davon. Sei demütig und bereit, Fehler zuzugeben. Wer weise ist, wird die Ordnung bewahren und, wenn es ein Mann ist, in der Ehe und Familie mit milder Hand leiten, mit milder Hand. Der Mann als Haupt der Frau, die Frau, die sich ihrem sie liebenden Mann dankbar und freudig unterordnen kann. Das ist das Idealbild der Familie, das im Epheserbrief Kapitel 5 gezeichnet wird. Ist aber heute leider sehr selten geworden. Aber das sollte eigentlich die Beziehung sein. Ihr Männer, liebet eure Frauen, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als in dem Herrn. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Vers 30. Ja, Entschuldigung, ich habe noch vergessen. Vers 29, die zweite Hälfte. Nochmal zurück. Da heißt es ja, der Tor bei deinem Knecht dessen, der weise ist. Also, wer töricht ist, der wird es nicht weit bringen. Seine Torheit wird offenbar und daher wird der über ihn herrschen, der weise ist. Und ein weiser Herrscher herrscht mit milder Hand, nicht mit Brutalität. Manchmal muss auch die Obrigkeit das Schwert gebrauchen, das lesen wir in Römer 13. Aber grundsätzlich sollte sie ihre Bürger überzeugen von dem, was sie beschließt. Nicht immer gelingt ihr das. Und daher wünschen wir uns und beten für eine weise Regierung. Also mit S geschrieben, nicht, dass ihr das falsch versteht. Wenn ich weise sage, ist ja fast immer das, die Weisheit eben gemeint. Ja, dann Vers 30. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Und der Weise gewinnt Seelen. Wer als gerechter Mensch in Gott lebt, wird in Ewigkeit belohnt werden. Er wird vom Baum des Lebens essen und nie sterben. Der Baum des Lebens, der am Ende der Bibel wunderbar beschrieben wird, der immer Früchte trägt, sie dienen zur Heilung der Völker und wer davon isst, wird ewiges Leben haben. Ein Bild für die Unsterblichkeit in Christus. Der Gerechte Gottes wird im himmlischen Reich des Herrn sein. Als Weiser gewinnt er Menschen für sich, dass sie ihm wohlgesonnen sind. Aber er gewinnt Menschen vor allem für den Herrn, damit sie von der ewigen Verlorenheit gerettet werden. Das ist auch wichtig. Die Evangelisation, die Mission dürfen wir nie vernachlässigen. Und dann noch Vers 31. Siehe, dem Gerechten wird auf Erden vergolten, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Trifft das immer zu, fragen wir uns? Wohl nicht gleich sichtbar. In Ewigkeit wird vergolten, nach dem Tod, das Gericht Gottes. Aber doch schon auf Erden? Ja, das kann geschehen. Der Gerechte darf seinen Lohn im Himmel erwarten und sich darauf freuen. Und oft ist schon auf Erden etwas von dem Segen zu spüren, der den Gerechten umhüllt und der von ihm ausströmt. Der unerlöste Sünder dagegen strömt nicht den Segen Gottes aus, sondern den Gestank der Sünde, der Verwesung. Und er wird in diesem Gestank der Sünde sterben, wenn er nicht von seinem bösen Wege umkehrt. Und deshalb gilt, siehe, dem Gerechten wird auf Erden vergolten, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Das, was in Ewigkeit dauerhaft sein wird und nie endet, es fängt schon auf Erden an. Und wir dürfen beten, dass wir in dieser Gerechtigkeit wandeln, dass die Menschen in uns die Gerechtigkeit Gottes erkennen, das erneuerte Leben, dass wir das ausströmen dürfen durch Wort und Tat. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du der Allergerechteste und einzig Gerechte, völlig Gerechte, uns an deiner Gerechtigkeit Anteil gibst durch die Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Danke, dass du uns reinigst durch dein Blut, Tag für Tag erneuerst, dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Gebrauche auch weiterhin diese Bibelwoche. Stärke uns, erquicke auch die, die jetzt angeschlagen sind, die krank sind, Herr. Wir bitten dich, dass wir auch sie nicht vergessen, sondern für sie einstehen, uns um sie kümmern, für sie beten weiterhin. Herr, sei du bei uns, damit wir einmal alle das Ziel erreichen, bei dir zu sein. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.